Leise war gestern, der Time for Metal Podcast.
Ein herzerfrischendes Moin Moin und guten Tag zu einer neuen Folge Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Der Flo wieder am Start und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Genauso wieder dabei. Heute an meiner Seite ist der Simon.
Moin Simon. Flo.
Und wir haben uns Gäste eingeladen, das machen wir immer sehr schön im Doppelpack. Und die sitzen da auch im Doppelpack nebeneinander tatsächlich, das kommt auch nicht ganz so oft vor. Und zwar haben wir die absolute, ja, wir haben schon im Vorfeld drüber gesprochen, ich würde sagen schon die absolute Durchstarter-Band gerade so am Start, die gerade so ein bisschen durch die Decke geht. Und da haben wir den Leon am Bass am Start. Moin Leon.
Moin Leute.
Und den Sepp an der Gitarre. Ja, moin Sepp.
Hallo.
Schön, dass es bei euch geklappt hat. Ja, also wir werden auf jeden Fall noch über euch sprechen. Ich durfte euch dieses Jahr auch endlich mal live sehen. Also ihr standet wirklich auf meiner Wishlist, was den Podcast und die Live-Shows angeht. Auf jeden Fall ganz weit oben und das durfte ich dann auch machen. Und das habe ich alles noch genau im Kopf, was da so passiert ist und werde das auch gleich dann nochmal erzählen, wo ich euch da gesehen habe. Aber bevor wir das machen, spielen wir natürlich wie immer ihr Zuhörenden kennt das, eine Runde Themenroulette und werden den Zufallsgenerator gleich mal anwerfen. Themenroulette, Simon kann es auch nochmal ganz kurz zusammenfassen. Ich habe schon gesagt, der Zufallsgenerator, was macht er gleich?
Er wird uns ein Thema vorgeben, irgendwas, was im Entferntesten mit Musik und Metal related ist. Und dann haben wir exakt 10 Minuten Zeit. Der Timer läuft brutal mit und mit Ablauf der 10 Minuten darf kein Wort mehr über das Thema verloren werden.
So. Machen wir das. Und während du gerade geredet hast, habe ich hier schon mal den Zufallsgenerator angeklickt und der hat mir das Thema ausgespuckt, das sich da nennt Back to the Roots. Was war vor dem Metal? Also wir gehen zurück zur Ursuppe. Ich starte den Timer und ihr, liebe Menschen von From Fall to Spring, dürft natürlich jetzt unsere Gäste anfangen. Ich würde einfach mal mit dem Leon starten. Ja, was war denn vor dem Metal? Also du kannst jetzt ganz weit zurückgehen in der musikgeschichtlichen Evolution oder kannst vielleicht auch von dir selbst sprechen. Was war vor dem Metal bei dir?
Vor dem Metal war bei mir ehrlich gesagt gar nicht so viel. Da war eine kurze Periode, wo ich, sagen wir mal so, im Ende Grundschul, Anfang Gymnasiumalter etwa, soften Rock gehört habe. Und davor war halt wirklich so Kindermusik. Also das war dann wirklich eigentlich direkt da rein. Aber bei mir war es eine lange Zeit Bryan Adams, bevor ich ziemlich direkt in SLA Dying reingehüpft bin. Also vom einen Extrem ins andere fast schon.
Also von ganz weich gespült zu ganz hart.
So das etwa, sagst ja. Du nicht über Bryan Adams.
Ich höre beides mich immer noch gerne.
Was? Ich habe was Schlechtes über Bryan Adams gesagt? Ja, würde ich immer wieder machen. Schlecht. Also wir haben im Vorfeld schon darüber geredet, man kann nicht über Musik haten, doch über Bryan Adams könnte ich stundenlang haten, aber das will ich heute nicht machen. Ich frage lieber den Sepp auch nochmal, was bei dir so vor dem Metal war. Gab es da eine Zeit bevor der Evolution? Ja.
Also das scheint ja überall relativ ähnlich abzulaufen. Auch ich würde das beschreiben als soften Rock, was ich da vorher gehört habe. Hm. Status Quo war unter den Favoriten. Und natürlich die Beatles. Status Quo, muss ich sagen, höre ich inzwischen nicht mehr so wirklich. Aber Beatles immer noch ganz großer Fan. Bevor es dann auf den Metal ging, es gab dann noch den Ausflug über Green Day und My Chemical Romance. Das sind auch sehr wichtige Artists für mich. Und aus irgendeinem Grund kam dann plötzlich Bullet for My Valentine. Und das war dann so wirklich der Sprung ganz in den Metal rein. Ich weiß noch genau, wie ich zum ersten Mal The Poison gehört habe, das Album von denen. Und das geht ja los mit so einem Apokalyptiker-Orchester-Intro. Und dann fängt der erste Song auf dem Album halt richtig hart an mit einem Schrei und so. Und ich hatte die Platte damals gekauft, als ich mit meinem Vater unterwegs war. Und wir haben die dann im Auto zusammen gehört. Und es war ein sehr, sehr geiler Moment, als dieser erste Song halt so richtig reingehauen hat. Und mein Vater und ich, wir haben das sehr, sehr gefeiert. Und so kam es dann zum Metal.
Ich finde es immer wieder faszinierend, wenn man so eine gewisse Altersstruktur hier im Podcast hat, die sich in letzter Zeit doch öfter mal wiederholt, dass die Namen sich auch einfach wiederholen. Also manche Bands kannst du dir einfach so als Einstiegsdroge nicht wegdenken. Also jetzt hat eigentlich in der Aufzählung nur noch Linkin Park oder so gefehlt und dann hätten wir alle abgegrast, die irgendwie dafür verantwortlich sind, dass wir jetzt hier sitzen und alle gerne Metal hören und machen. Simon, gab es bei dir irgendwo mal eine Nicht-Rock- oder Metal-Phase oder eine Soft-Rock-Phase?
Na klar. Also ja, Rolf Zukowski auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Ich habe auf jeden Fall schon als richtig kleiner Wanst, so auch mit 3 und 4 bei uns im Wohnzimmer immer wieder Bon Jovi. Es ist Living on a Prayer. So eben auch so 80s, 90s Softrock Einflüsse mitbekommen und mein Vater hatte damals die Live in Japan CD von Deep Purple und von vornherein haben mich so laute, aggressiv gespielte Schlagzeuge und verzerrte Gitarren und wummernde Bässe auf jeden Fall stark abgeholt und damit war dann das eigentlich schon besiegelt. Es gab dann quasi diese Anfangszeit als junger Teenager, wo man zwischenzeitlich dann doch Shakira hören muss. Und das ist dann direkt in das erste Album, das ich mir gekauft habe, war Saint Anger von Metallica, als das erschienen ist. Und dann kam auch sehr schnell bei mir halt Slipknot, Limp Bizkit. Und dann war es halt auch vorbei. Also ist auch scheinbar eine recht ähnliche Generation, würde ich sagen.
Du hast ja in vergangenen Folgen schon gesagt, Simon, du bist kein Musiker, du bist Bassist. Aber ich sage ja immer, Bassisten sind die besseren Menschen und haben gefühlt auch immer den besseren Musikgeschmack. Ne? Und hier sitzt ja auch noch ein Bassist. Also von daher würde ich sagen, der Musikgeschmack passt
ja
auf jeden Fall da rein. Aber ganz kurz bei mir nochmal, bei mir gab es eigentlich kaum ein vor dem Metal, außer jetzt halt irgendwelche Kindermusik, sondern ein dazwischen, so einen kurzen Aussetzer über leider mehrere Jahre. Ich bin durch meinen älteren Bruder relativ früh zum Metal gekommen und ich habe da gar nicht mit so soften Sachen angefangen. Bei mir ging es gleich los mit, also Halloween war da schon noch das Humanste, was ich da gehört habe. Dann ging es noch weiter mit Tankard, Benediction, Obituary und solchen Geschichten. Also die konnte ich mir durch meinen älteren Bruder gleich direkt an. Und da war ich erst 7 tatsächlich und war da schon voll drin in dieser Materie. Ja, und wie du gerade mit Shakira das Ganze gesagt hast, war es dann irgendwann mal so zu Schulzeiten. Deutscher Hip-Hop war ganz groß irgendwie mal eine Zeit lang. Techno, Love Parade Zeit und solche Sachen irgendwann mal komplett abgedriftet. Aber da sind wir auch schon fast beim Thema, aber da wollen wir noch gar nicht hin, aber sind wir auch fast beim Thema, weil unsere Band, die wir heute eingeladen haben, die haben ja irgendwie gefühlt von allem Einflüsse, was es so musikalisch gibt, was ich auch gerade aufgezählt habe. Gibt's denn bei euch, also bei dir Leon zum Beispiel, Bands, wo man mal so zurückgegangen ist, also dass man gesagt hat, okay, man steigt jetzt mit den Bands ein, die sind gerade angesagt zu der Zeit, wo du angefangen hast, Metal zu hören. Gab es denn auch mal was, wo du dachtest, ich muss jetzt mal irgendwie alten Scheiß hören, so Black Sabbath, Judas Priest, Iron Maiden und so?
Also nicht aktiv, weil ich gesagt habe, ich würde gerne mal einfach die sagen wir mal, die Zeitperiode mir ein bisschen näher reinziehen. Das ist eigentlich eher so nebenbei passiert. Also von meinem Vater habe ich auch viel Deep Purple mitbekommen. Das war so seine Lieblingsband immer schon, seit ich mich erinnern kann. Bei denen bin ich aber nie wirklich hängen geblieben. Bei mir war es dann eher so wirklich der härtere Bereich von damals. Und für meinen damals, das war das dann schon so Zeiten wie Static X oder Mudvayne, weil ich deren Hochzeit nie mitbekommen habe. Da war ich noch viel zu klein. Und erst so, ja, keine Ahnung, mit, sag mal, 14, 15 rum, bin ich erst wirklich auf die gestoßen und dann habe ich so ein Deep Dive gemacht, weil ich gedacht habe, ey, das ist geil. Was haben die bis jetzt so alles rausgehauen? Und da habe ich dann wirklich so die komplette Diskografie mir geholt und alles mir reingezogen, weil ich die halt richtig gefühlt habe. Aber das war halt wirklich, ja, nie so ein Ding aus, ich muss das jetzt mal machen, weil man macht das als Metaler so oder so. Da ging es eher um die Sachen, die mir eh schon gefallen haben, wo ich gesagt habe, okay, da will ich jetzt auch alles davon hören.
nochmal in die Live-Schiene gegriffen? Hat einer von euch irgendwie mal eine ältere Metal-Band, nenne ich es jetzt einfach mal, oder halt so, ja, so eine traditionelle Rock-Metal-Band gesehen, die euch so voll weggepustet hat, also wo ihr vielleicht auch gar nicht mit gerechnet habt, auf dem Festival oder so? Gab es da mal irgendwas dabei? Also ich lasse euch nochmal überlegen, ich habe da so im Hinterkopf einen Kumpel, der mal erzählt hat, dann hat er den Drummer von, ich glaube, es war Whitesnake gesehen auf dem Wacken, der dann auf einmal mit seinen Händen weiter getrommelt hat und seine Drumsticks weggeschmissen hat. Also solche Augenblicke gab es denn da mal, wo man dachte, ja, okay, den Namen hast du mal gehört und das ist ja auch so Radiomusik teilweise gewesen. Die hatten auch so ein paar Hits, aber gab es da irgendwie so ein Aha-Moment?
Also bei mir bis jetzt noch nicht. Wir haben zwar jetzt mit der Band selber auch auf Festivals gespielt, wo zum Beispiel solche Kandidaten geheadlined haben. Nur haben wir bis jetzt immer eigentlich das Problem, in Anführungszeichen, gehabt, dass wir schneller weiter mussten. Zum Beispiel, als wir auf dem Resurrection Fest in Spanien waren, war an dem Tag Judas Priest Headliner auf der Bühne, auf der wir gespielt haben. Und wir haben sehr viel von deren Produktionen gesehen und deren Aufbau und alles. Aber wir konnten halt nicht lang genug bleiben, um uns die anzugucken, weil wir direkt zum nächsten Flughafen weiter mussten. Das war schon ein bisschen schade. Weil die hätte ich gerne gesehen. Die höre ich auch so privat eigentlich ganz gerne. Das wäre so eine Möglichkeit gewesen, aber konnten wir bis jetzt noch nicht ergreifen.
Also als der Älteste hier in der Runde würde ich mal behaupten, tut euch das mal an, wenn es irgendwie mal klappt, wenn ihr nicht gerade direkt weiter müsst, ja. Auch selbst Rob Halford mit über 70 Jahren ist noch absolutes Highlight live zu sehen, definitiv, ja. Also alles schon miterlebt in einer kleinen Clubshow aus der ersten Reihe und irgendwie in einem großen Stadion oder so, das ist wirklich immer noch faszinierend, was die raushauen können. Dann gebe ich das nochmal weiter an den Simon. Hattest du nochmal so ein Aha-Erlebnis mit einer Band, die du vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hattest in deinem Leben?
Ja, auf jeden Fall. Einige. Also ich habe vor vielen, vielen Jahren Motorhead live gesehen bei Rock am Ring. Die waren sehr laut und waren halt wirklich genauso, wie man sich Motorhead eben vorstellt. Haben einfach abgemotorheadet. Mhm. Und ich habe 22 bei Wacken Megadeth gesehen und das ist tatsächlich Megadeth eine so der Thrash-Metal-Bands, die ich selber gar nicht gehört habe, nie, weil mir der Gesang einfach nicht gefallen hat. Das ist halt ja immer so eine Geschmacksfrage und mir hat's...
Ja, das ist richtig, aber das war der Timer und deswegen werden wir auch den Rest nie erfahren.
Besser so.
Das war einfach besser so. Ball abgespielt und weggegrätscht. Direkt einfach.
Ja.
So machen wir das bei uns. Und deswegen kommen wir jetzt von den Roots des Heavy Metal einfach in die Gegenwart. Und die Gegenwart nennt sich From Fall to Spring. Und bei euch Exit Wounds, was gerade, also wir nehmen hier auf am 1. Oktober, was gerade erst das Licht der Welt erblickt hat. Und ich durfte schon reinhören oder mehrere Durchläufe auf jeden Fall reinhören. Es hat bei Time for Metal, da kann ich auch nochmal lieben Gruß an die Kollegin Alex raussenden, die hat euch 9,5 von 10 gegeben für das Teil. Also ich denke mal, das ist auch auf jeden Fall ein Statement. Ja, Leon, wie glücklich seid ihr mit diesem Output jetzt so frisch draußen?
Also ich fange jetzt einfach mal an und würde von mir ausgehen, wir sind mega erleichtert. Es war eine nicht unbedingt schwere Geburt, aber eine lange Geburt. Die Songs, also die ersten, die wir dazu geschrieben haben, das ist jetzt gefühlt schon so lange her, da erinnere ich mich schon kaum an den Writing-Prozess. Und das hat sich dann einfach über die ganze Zeit gezogen. Als wir mit Smash Into Pieces auf Europa-Tour waren, haben wir im Tourbus weitergeschrieben. Wir haben Demos, Vocals auf der Fähre in so einem kleinen Hotelzimmer auf der England-Fähre aufgenommen. Und jetzt dieses fertige Produkt zu haben mit Konzept, mit einem geilen Design, so wie es jetzt da ist, das ist erleichternd und auch einfach befriedigend zu sehen, was aus so einer, ja, ich möchte fast schon nennen, aus so einer fixen Idee werden kann. Ja. Und also ich persönlich und der Rest, der jetzt auch nicht dabei sitzt, wir sind sehr, sehr glücklich mit den Songs, wie die geworden sind und sind auch sehr froh, dass wir schon mitbekommen haben, was das für einen Anklang findet, wie einzelne Leute uns das auch schon gesagt haben, dass sie die CD ab Release quasi auf und ab gehört haben im Radio und so. Also das freut uns einfach zu hören und bestätigt uns auch darin, dass es die ganze Zeit wert war, dieser Stress, den wir uns selber gemacht haben, weil wir einfach ein super Produkt raushauen wollten. Das war es wirklich mehr als wert und wir könnten nicht glücklicher sein, würde ich mal behaupten.
In Richtung Sepp gerichtet. Da gab es so ein Ereignis dieses Jahr, um das kommen wir in diesem Podcast nicht drumherum, das euch mit Sicherheit auch nochmal ein bisschen Push mitgegeben hat. Also nicht jeder der Zuhörenden und nicht jeder auf dieser Welt würde verstehen, warum macht man bei einem Vorentscheid für einen ESC mit als Metalband? Warum tut man sich das an? Wir hatten Feuerschwanz auch schon im Podcast. Der Hauptmann, der hat das auch schon so ein bisschen beleuchtet, wie das Ganze abgelaufen ist. Wie ist das aus deiner Sicht gelaufen? Wie sind eure Eindrücke oder deine, Sepp, was diesen ESC-Vorentscheid angeht?
Also der ESC-Vorentscheid war auf jeden Fall eine super Sache für uns. Also um jetzt erstmal auf den Teil der Frage einzugehen, wo du fragst, wieso tut man sich das als Metalband an? Ja. Wir sind tatsächlich allesamt große ESC-Fans. Wir verfolgen das schon von Kindesbeinen auf immer wieder, was da so passiert. Und als ich das zum ersten Mal geöffnet hatte, dass man sich da halt auch als Band wirklich bewerben kann, sonst war das ja immer hinter verschlossenen Türen sozusagen. Als es diese Möglichkeit zum ersten Mal gab, da haben wir gewusst, okay, wir wollen es einfach mal probieren. Wir haben mega Bock drauf, wir haben nichts zu verlieren. Und das ist dann tatsächlich in der Tatsache gefruchtet, dass wir dann da bei Stefan Raab unsere Songs zum Besten geben durften. Und es war einfach eine sehr, sehr verrückte Erfahrung, weil das natürlich absolut neu für uns als Band war. Songs auf einer TV-Bühne da einfach zu spielen. Also nicht nur auf einer TV-Bühne für irgendeine Aufzeichnung oder so, halt einfach live im Fernsehen. Das war crazy.
Das kann ich mir vorstellen. Es haben ja auch sehr viele Leute gesagt, dass ihr hättet gewinnen sollen, diesen Vorentscheid. Also wenn man sich so die Reaktionen darauf angeguckt hat und gesehen hat, wie das beurteilt wurde, auch wie es beim Publikum live angekommen ist, gab es ja da verstärkt die Meinung, dass ihr da auch den Sieg mit nach Hause hättet nehmen sollen. Das hat euch ja mit Sicherheit dann auch nochmal den ein oder anderen neuen Hörer und Fan verschafft. Das ist doch ganz nett. Dann hat man das vielleicht nicht gewonnen, aber man hat auf jeden Fall mit Sicherheit nicht verloren.
Das war die perfekte Überleitung. Das hätte ich jetzt auf jeden Fall auch sagen wollen oder euch fragen wollen, wie emotional das in eurem Bandkreis war. Also ich weiß, die Fans, die neu dazugekommen sind und auch eure bestehenden Fans, die waren teilweise bei Social Media doch recht pisst, was das ganze Konzept da anging. Auch bei Feuerschwanz konnte man Ähnliches lesen. Also wie emotional war das für euch? Also hat sich das für euch alles ehrlich angefühlt oder war es denn eher so, naja, die Metalband können wir jetzt hier mal auftreten lassen, aber im Finale oder als Gewinner brauchen wir die denn doch nicht?
Ich würde sagen, es hat sich auf jeden Fall ehrlich angefühlt, weil ich meine, es wäre ja nicht der Zwang da gewesen, uns noch dazu zu nehmen, wenn sie ja schon Feuerschwanz haben, die ja einfach in Deutschland viel größeren Namen haben als wir. Also wir werden schon aus irgendeinem Grund da gewesen sein, der nicht nur ist, ach, holen wir mal die Schreihälse da noch dazu. Und es war halt wirklich einfach, als der Anruf kam, da war für uns der Tag so ein bisschen gelaufen, weil wir waren komplett fertig. Das war auch auf der Smash-Tour. Ja. Da waren wir gerade in London auf der Bühne und haben Soundcheck gemacht. Und ich weiß nicht mehr, wer es von uns war. Auf jeden Fall einer musste dann kurz telefonieren gehen. Gerade als der Soundcheck rum war, Jungs, die von Raab Entertainment haben angerufen, wir dürfen kommen. Wir waren komplett nicht mehr zu gebrauchen für den Rest vom Tag.
Wie praktisch vor dem Auftritt.
Und es war, da ging es dann gerade so nochmal so, zwei kurze, dann geht's für eine halbe Stunde. und diese ganzen drei Wochen, wo wir da in Köln waren, das war ein einziger wilder Ritt eigentlich, weil du jeden Tag was gemacht hast, sei es Interviews, sei es Sachen aufnehmen, kurze Videosequenzen aufnehmen, die noch vor den Auftritt geschnitten werden. Das ist alles Neuland für uns gewesen und einfach, ja, es hat uns so ein bisschen dieses Gefühl gebracht, so ja, wir machen das hier nicht umsonst. Also und es bringt uns vorwärts, dass wir die Musik machen, die uns Spaß macht und dass wir einfach wir selber sind. Und das war schon ein Riesengewinn für uns. Natürlich war es scheiße, dann halt nicht ins Finale zu kommen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber auch genauso ehrlich kann man sagen, wir hatten so ein bisschen das Gefühl, dass es nicht fürs Finale reicht. Besonders als klar war, dass wir Wacken bestätigt bekommen. Wusste Stefan ja schon und hat das ja auch in der Sendung so ein bisschen vorschnell schon der Nation erzählt. Kann er ja nichts für, weiß ja nichts von den Dates, aber es kam schon sehr schnell der Wortlaut auf, so, jetzt habt ihr ja Wacken und das ist ja auch schon ein Gewinn für euch. Und dann quasi so, dann habt ihr ja was erreicht und dann ist es ja gar nicht mehr schlimm, wenn ihr nicht zum ESC fahrt. War es im Endeffekt auch nicht, weil wir die Zeit gut nutzen konnten. Also in dem Sinne. Mhm. Aber wir wären natürlich gerne bis ins Finale gekommen und hätten mal geschaut, wie weit wir denn überhaupt mit unserer Musik kommen.
Hattet ihr bei Wacken das Gefühl, das lief eigentlich schon länger oder war das wirklich eine unmittelbare Reaktion auf euren Auftritt beim ESC?
Also Wacken war, soweit ich mich erinnern kann, losgelöst von dieser ESC-Sache. Das hat sich tatsächlich schon vorher ergeben.
Mhm. Ja.
Das war meine dringendste Frage in diesem Kontext, weil ich habe in den Medien quasi immer so gelesen, ja, die sind aufgetreten und deswegen dürfen sie jetzt zu Wacken, so ungefähr. So las ich das und ich dachte mir, nee, glaube ich nicht, weil wer ein bisschen was von moderner Musik versteht, hat euch schon länger auf dem Schirm als erst seit diesem Auftritt, ja, denke ich
vor
mal.
Vor allen Dingen das Booking von Wacken ist auch nicht so, dass das sich einen Auftritt anguckt und dann schnell mal anruft und sagt, wollt ihr nicht bei uns auftreten? Das ist so viel länger im Voraus alles schon.
Ich schätze mal, wenn, dann hat es maximal deren Entscheidung gefestigt, dass sie sich dann wirklich sicher sein konnten, okay, die sind im Live-Kontext auch unter dem, sag ich mal, Druck vor so vielen Menschen live zu spielen, sind die einfach gut, gut genug für unsere Bühne, aber dass sie nur wegen dem Auftritt angerufen haben, glaube ich jetzt nicht, nee.
Ja. Also ihr habt das positiv auf jeden Fall immer noch im Hinterkopf und würdet das natürlich auch lange bei euch tragen, diesen ESC-Vorentscheid-Auftritt. Und jetzt, ihr habt das selber gerade angesprochen, wie war Wacken?
Geil. Also
geil.
Es war mega. Das war so auch so ein bisschen Kindheitstraum. Genauso natürlich wie der ESC, wenigstens mal in diese Welt einzutreten, war jetzt aber auch wirklich auf einer Wackenbühne zu spielen. Vor, keine Ahnung, wie viele Leute waren das? Weißt du es? Ich glaube so, also verdammt viele. Ich habe zwischendrin habe ich nichts mehr außer Leuten gesehen. Von links nach rechts, sie haben bis zur angrenzenden Bühne haben die teilweise gestanden. Nach hinten habe ich kaum mehr irgendwie Holy Ground gesehen. Es waren nur Leute.
Plus, wir hatten ja nicht nur die physikalischen Leute vor Ort.
Genau.
Wir haben spontan vorher, und da war der ESC wieder eine gute Übung für sozusagen, wir haben spontan vorher erfahren, dass das auch im Livestream übertragen wird. Und wenn das jetzt vielleicht unsere erste Live-Übertragung gewesen wäre, dann hätten wir uns ins Hemd gemacht. Aber so war eigentlich alles voll chillig und da konnten wir uns da auch wirklich auf Wacken von unserer besten Seite zeigen.
Das stimmt. Das war so ein bisschen die Übung. Auf der ESC-Vorentscheidbühne hieß es dann im Vorfeld oft so, okay, wenn ihr an der Stelle seid, dann ist diese Kamera, diese Kamera, diese Kamera. Und dann musstet ihr schon so ein bisschen merken, welche Kamera ist gerade für mich, was kann ich mit der Kamera machen. Und haben wir jetzt im Wacken-Kontext für den Stream nicht gesagt bekommen, so, diese Kamera ist es jetzt, diese ist es jetzt. Aber man war schon ein bisschen eher in dem Modus, ey, wenn da eine Kamera auf mich gerichtet ist, dann ist das jetzt nichts Schlimmes. Der schaut mir jetzt nicht zu, um Fehler zu finden oder sonst was. Da kann ich mal ein bisschen Blödsinn machen mit der Kamera, ein bisschen Grimassen schneiden und sonst was und einfach ich selber sein. Und wie Sepp schon sagt, das ist dann auch ein Schlusspunkt gewesen von den ESC-Shows, dass man einfach ein bisschen mehr Kamera erfahren ist, könnte man fast sagen.
Das perfekte Wacken-Warm-up könnte man das nennen, ja, auch wenn es gar nicht so geplant war ursprünglich wahrscheinlich.
Ja, das also könnte man wirklich sagen.
Neuere Fans und neue Zuhörer gewonnen durch ESC-Vorentscheid, durch Wacken auf jeden Fall. Und damit ihr durch unseren Podcast jetzt auch nochmal 3 Hörer dazu bekommt, weil mehr können wir euch nicht versprechen, wollen wir jetzt nochmal einen Song von euch spielen. Sepp, möchtest du dir einen aussuchen vom aktuellen Album?
Ja, sehr, sehr gerne. Fangen wir doch direkt mit Chasing the High an, direkt ans Eingemachte.
Oh, gute Wahl, gute Wahl.
Ja, es hört sich auch gut an.
till my heart stops beating. Chained to the rack of a love that's bleeding. Picking up the pieces left of us. Wish that I could keep my.
Genau, und ich habe es eben schon angekündigt, ich durfte euch auch live sehen, weder beim ESC noch beim Wacken, sondern auf dem viel besseren Nerdrock-Festival Nexus in Leipzig. Großartiges Festival, ich habe schon so viel abgenerdet und Liebe rausgeschickt in diesem Podcast an dieses Festival und ja, da durfte ich euch zum ersten Mal sehen. Ich hätte jetzt, das ist jetzt böse euch gegenüber, weil ich hätte jetzt die Liebe erstmal zu vergeben gehabt an eure beiden Frontmänner, weil einfach, das ist gar nichts gegen euch, dass ihr jetzt irgendwie da hinten ansteht oder so, aber die beiden haben halt Energie für 10 oder für 20 und das ist einfach schon Wahnsinn, was die da beiden da rausreißen können und eure ganze Band einfach so live da abziehen kann, weil ich bin ganz ehrlich, das habe ich im Vorfeld auch zu Simon gesagt, als ich euch das erste Mal so gehört habe, ich weiß gar nicht, wann das war, vielleicht vor 1-2 Jahren mal so einen Stream-Song gehört, habe ich gedacht, können die das live alles so umsetzen? Ihr spielt halt viel mit Effekten in Vocals, also ihr macht, es passiert echt unfassbar viel in eurer Musik. Könnt ihr das live alles so wiedergeben? Und da muss ich sagen, an die, die sich das mal antun wollen, ja, das geht. Definitiv. Und deswegen dürft ihr jetzt vielleicht nochmal sagen, oder du, Leon, wie war denn im Vergleich zu den beiden großen Sachen, die ihr gerade erwähnt habt, das eher kleine Nerdrock-Festival?
Ja, also erstmal gar kein Problem. Wir wissen, dass unsere Sänger da eine Sonderstellung haben. Wir haben uns ja auch ausgesucht, nicht am Mikro zu stehen. Nicht primär zumindest, also alles fein. Ich fand das Nerdrock persönlich auch nochmal, glaube ich, ein Stück geiler als der Rest von uns, weil ich glaube, ich bin, was die Band angeht, so ein bisschen auch mehr der größte Videospiel- und Anime-Nerd so gepaart.
Perfekt.
Und fand das schon ganz cool, mal auf so einer Bühne zu stehen. Einfach auch, weil wir den ganzen Tag jetzt über die Con laufen konnten und uns mal angeguckt haben, was gibt's für Stände, was gibt's für Aussteller. Wir haben richtig geile Kostüme gesehen. Ein Dude kam zu unserer Signing-Session, die wir hatten, in voller Fallout-Rüstung. Das war wirklich mega. Und ja, es war kleiner als Wacken oder ESC, aber ich finde nicht, dass das dem einen Abbruch tut, wenn es ein geiles Festival ist, was das war. Dann ist es egal, ob da jetzt Tausende vor dir stehen, Hunderte oder 50 Leute, wenn die Leute Bock haben und wenn der Vibe stimmt, dann ist es im Grunde genommen ähnlich. Natürlich muss man sich vielleicht ein bisschen platzmäßig arrangieren. Du hast auf kleineren Bühnen jetzt nicht so den Platz zum Rumspringen wie auf einer Wackenbühne. Na und? Dafür kannst du direkt dann mit den Leuten interagieren. Auf Wacken zum Beispiel war die erste Reihe schon so weit weg, dass du danach kaum noch Leute wirklich individuell erkennen konntest. Außer wenn jetzt jemand ein auffallendes Kostüm anhat oder sonst was. Oder den Shiri, den wir auch gerne auf Social Media noch gepostet haben, der die Moshpits mit roter und gelber Karte ein bisschen bestraft hat. Wenn es jetzt nicht sowas war, dann hast du auf großen Festivals halt sehr viel eine Masse vor dir. Was zwar auch cool ist, wenn tausende Leute deine Lyrics dir zurückbrüllen und abgehen und springen. Das hat natürlich einen eigenen Flair, aber wenn du in einem kleineren Setting stehst und individuell nochmal Leute siehst, die jeweils immer anders drauf reagieren oder die vielleicht noch nicht so ganz wissen, was sie davon halten sollen und wo du dann so ein bisschen Augenkontakt herstellen kannst und vielleicht mal noch so ein bisschen deine eigene Energie weiterschicken kannst, das hatte ich auch schon. Das ist nochmal ein komplett anderes Gefühl an Freude, was man da hat, einfach auf einem persönlicheren Level.
Es freut mich erstmal besonders, dass du als Nerd der Band auch diese Zeit hattest, was du vorhin gesagt hast, ihr habt ja nicht immer die Zeit, euch irgendwelche anderen Bands anzugucken oder so, dass du wenigstens die Zeit hattest, auch die Con anzugucken, weil es war wirklich ein Spektakel. Also
ja, mega.
Alles nur Eye-Catcher und die Leute sind halt voll mit dieser Leidenschaft dabei und basteln diese ganzen Kostüme in hunderten von Stunden und nähen die. Und das ist wirklich einfach Liebe, was die da reinstecken. Und cool, dass man sowas mit Metal paaren kann. Und das hat halt musiktechnisch ja auch alles ganz gut gepasst. Also die Leute wussten, worauf sie sich einlassen. Das hat ja alles so im modernen Metalcore-Bereich irgendwie funktioniert. Und das war wirklich sehr, sehr stimmig, das Ganze. Jetzt kommt eigentlich immer dieser Teil, wo wir schamlos Werbung machen würden für eure anstehende Tour, die jetzt Ende Oktober beginnt. Jetzt sehe ich, mach Instagram auf, mach euer Tour-Schedule auf und sehe sold out, sold out, sold out, low tickets, sold out. Braucht ihr überhaupt noch Werbung dafür?
Also ich meine, beschweren tun wir uns nie darüber. Selbst wenn Plätze sold out sind, kann man ja immer noch gucken, manche Leute, die wohnen vielleicht zwischen zwei Stops und wenn die noch unentschieden sind und sich dann eher dafür entscheiden, dann fahren sie vielleicht anstatt nach, sagen wir mal, nach Köln, nach Bochum oder so, wenn sie halt genau dazwischen wohnen. Oder wenn du an der Grenze wohnst, kannst du nach Eindhoven kommen oder wenn es eher in die östlicheren Länder geht, kannst du nach Prag kommen, je nachdem, wo du natürlich wohnst. Also Werbung ist immer gut. Wir sind da nie verlegen drum.
Ja, wenn definitiv, da jemand Urlaub ja, mit verbinden Fall. Möchte.
Auch, ja.
Man, dann fragen wir doch nochmal so rum.
Und FFTS gucken.
Genau.
Dann fragen wir nochmal so rum. Sepp, hast du ein Date auf eurer Tour, wo du dich besonders drauf freust? Gibt es da irgendeine Stadt, die dir da irgendwie am Herzen liegt?
Ja, also ich glaube, das könnte bei vielen relativ ähnlich sogar sein. Wir sind sehr gespannt auf Köln, weil wir haben ja eine besonders krasse Produktion dieses Mal am Start, also eine Lichtshow mit LED-Wänden und so. Und in Köln wird das halt wirklich komplett aufgefahren. Also wir haben ja vergleichsweise auch dann in London und so ein bisschen kleinere Stops, aber in Köln können wir halt wirklich alles, was wir dabei haben, aufbauen. Und es wird einfach eine komplett volle Venue sein. Und die Leute dort ist halt auch unsere Hauptfanbase, die gehen immer ab wie verrückt. Und dementsprechend ist es halt sehr interessant jetzt zu sehen, was diese Leute, die sowieso schon immer abnormal Stimmung machen, was die machen werden, wenn wir denen da jetzt noch diese LED-Wände hinbauen mit dieser ganzen interaktiven Experience, die passend zum Album ist. Also da freuen wir uns wirklich, hoffentlich sehr, sehr freudige Gesichter zu sehen in der Menge.
Das hört man tatsächlich auch bei uns im Podcast öfter mal von Köln. Anscheinend muss man irgendwie als Band mal in Köln gespielt haben. Die bieten anscheinend irgendwie für alle Größen auch etwas da. Ich sehe gerade, Leipzig ist noch nicht ausverkauft. Simon, rühr da nochmal ein bisschen die Werbetrommel bei dir vor Ort. Ne? Lauf nochmal durch den Ohren, verteil ein paar Flyer.
In Kobershain, da kriegt er noch drei Sitze voll. Aber Köln, ach, Köln, eh beste Stadt. Ist so. Kommen auch nur die besten Leute her.
Ja, das ist ein ganz besonderer Fleck dort.
Ja, das ist echt, echt nice.
Sehr, sehr schön. Ja, wie gesagt, ihr habt es gerade schon angesprochen. Ihr seid ja wirklich gefühlt auch überall unterwegs. Also es ist ja wirklich schon eine dicke Tour für das, was ihr so auf die Beine stellen könnt. Und da wünsche ich auf jeden Fall ganz viel Erfolg und Spaß dabei schon mal. Und
vielen Dank, Dankeschön.
Ich würde sagen, wir starten einfach nochmal eine zweite Runde Themenroulette, wenn ihr Bock habt.
Oh, noch yeah. Eine Runde.
Runde.
Okay, ich let's go. Dringend ein Delay-Pedal. Gut.
Ja, unbedingt. Gut, ich guck mal, was der Zufallsgenerator noch so in petto hat. Er sagt uns, wer gehört eigentlich noch zu einer Band, also neben euch Musikern? Und ich starte mal wieder den Timer und ihr könnt das natürlich als Band am besten beantworten. Also wer ist für euch, ihr seid jetzt mittlerweile auch mit so einer Tour natürlich auf eine Größe gekommen, also da reicht's nicht nur, euch ein paar Leutchen mitzunehmen. Ihr habt mit Sicherheit im Bandumfeld jetzt auch ganz, ganz viele helfende Hände, die da wichtig sind. Also Leon, was sagst du, wer gehört zur Band und wer ist da noch wichtig?
So, warte mal gerade. Unser Internet hängt ein bisschen. Mhm. Könntest du die Einleitung gerade nochmal machen? Ich habe nur die Hälfte verstanden, leider.
Ja, kein Problem. Also unser nächstes Thema heißt, wer gehört eigentlich noch zu einer Band, also neben den Musikern? Und deswegen jetzt mal natürlich auch die Frage an euch in unserer nächsten Themenroulette-Runde. Ihr habt jetzt so eine große wie ihr gerade schon gesagt habt, Tourproduktion, vor allen Dingen auch in Köln und in anderen Städten auch, wo es machbar ist. Wer gehört alles noch dazu mittlerweile? Also es ist ja jetzt nicht mehr so klein, dass man die Sachen irgendwo in den Jugendclub schleppt und sagt, okay, das reicht jetzt. Wer ist für euch noch unerlässlich geworden mittlerweile außerhalb der Band?
Ja, am fast schon unerlässlichsten, würde ich sagen, ist das Patrick, unser Front of House. Der ist wirklich überall mit dabei. Der ist auch mit uns jetzt nach Spanien geflogen für die Flydates. Ohne, würde ich fast schon sagen, also wenn er nicht dabei ist, haben wir natürlich noch andere befreundete FOHs, die wir auf dem Weg kennengelernt haben. Aber mit Patrick ist es immer einfach so ein Special-Ding. Der kennt uns mittlerweile so gut, dass er mit unseren Eigenheiten klarkommen kann, wenn wir mal beim Soundcheck ein bisschen trödeln oder ein bisschen rumklimpern und er eigentlich gerade jemand anderes checken will. Der kann damit ganz gut umgehen und macht halt zeitgleich auch einen richtig geilen Sound. Also hat sich da in viele neue Sachen auch so eingearbeitet, dass das ist eigentlich auch nicht selbstverständlich, würde ich fast schon sagen, dass jemand nochmal aus seinem von seiner Basis so weit rausgeht und sich so eine Arbeit nebenbei noch macht, sich da Sachen drauf zu schaffen. Also geht viel Liebe raus an Patrick, aber auf Tourproduktion haben wir von unserer eigenen Crew auch immer wen für Social Media, also für Fotos und Videos dabei. Mhm. Wir haben jetzt zum ersten Mal noch einen, wie würden wir das klassifizieren, Monitor-Tech als auch Tourmanager dabei, was uns natürlich auch nochmal viel Last von den Schultern nimmt, wenn wir uns nicht um alles selber kümmern müssen. Wir haben einen befreundeten Mercher dabei, der sich den Merch mit den Freundinnen aus der Band teilt. Auch das ist nicht selbstverständlich, dass sich da vor allem die Mädels so viel Zeit nehmen, aus ihrer eigenen Zeit, um uns da unter die Arme zu greifen. Also da geht auch eine Nummer sehr, sehr viel Liebe raus. Aber auch abgesehen davon haben wir jetzt für die Produktion mit dem Licht und so mindestens einen Operator dabei, der uns gewährleisten kann, dass unsere Vision Licht und LED und so weiter mäßig auch so rübergebracht wird, wie wir uns das vorgestellt haben.
Das sind natürlich schon Privilegien, die man sich einfach erarbeitet hat an eurer Stelle, denke ich mal. Ne? Also so einen eigenen FOH, das ist halt auch sowas, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, ihr arbeitet echt viel mit Effekten in allen Richtungen. Und wenn man das jedes Mal irgendeinem neuen Dude erklären müsste, was ihr euch da eigentlich vorstellt und was da eigentlich bei rumkommen könnte, also das wäre natürlich auch sehr, sehr viel Zeit, die dabei jedes Mal drauf geht. Und mit dem Licht ist es natürlich genau das Gleiche. Also ich weiß nicht, wer von euch oder von den Zuhörenden mal diese ganze Tourproduktion im Hintergrund von Electric Callboy gesehen hat. Die schleppen einen halben Hofstaat mit sich rum und man weiß einfach, was da alles dahinter steckt und man denkt halt, also da gibt's dann wirklich Leute, die sagen, boah, 60, 70 Euro für die Karte ist aber teuer, ja, davon müssen aber auch echt ein Haufen Leute bezahlt werden und selbst bei euch sind es natürlich, obwohl ihr natürlich noch nicht die Hallengröße von Electric Callboy bespielt, aber auch schon sehr, sehr viele Hände, die da einfach mit involviert sind und die wollen natürlich alle auch ihren Teil vom Kuchen haben. Definitiv. Und auch, ja, du hast es erwähnt, Social Media, das ist auch ein Privileg, wenn da jemand sich einfach viel Zeit dafür nimmt. Ich lehne mich hier einfach zurück. Das heißt ja, wer gehört noch zu einer Band? Ich bin nicht in der Band, aber Simon ist in der Band. Wer gehört denn noch neben euch dreien zu eurer Band?
Ja, es wird dich vielleicht überraschen, aber das entscheidende vierte Mitglied unserer Band ist unser FOH. Der, wenn wir auf Tour sind, mit uns unterwegs sind. Wir sind dann zu viert, also unsere Road Crew sind wir drei plus eins und das ist unser FOH, weil wenn du halt noch quasi mit der absoluten Minimalbesetzung klarkommen musst und das ist bei uns so, dann ist es halt der FOH, weil das ist, also insbesondere für uns, unsere Show besteht daraus, dass wir Musik machen. Und das ist visuell halt so interessant wie eine Bushaltestelle im ersten Moment. Aber es ist halt für die Musik schon sehr entscheidend, dass sie gut klingt und gut gemixt ist und die Person, die das macht, die Musik versteht und die Songs kennt. Und zwar jeden einzelnen. Und dass kein Rätselraten ist, weil das macht auf jeden Fall am Ende einen Unterschied von nicht 5% oder so, sondern das ist, würde ich sagen, bei der schon recht nischigen Musik, die wir machen, sind es wahrscheinlich eher 20%. Wenn jetzt jemand da hingeht und sagt, ich kann alles hören und dann den Mix so statisch lässt und das durchlaufen lässt, ist das auf jeden Fall erheblich schlechter, als wenn jemand sich damit auskennt und sagt, an dieser Stelle hätte ich gerne die Gitarre etwas mehr im Vordergrund und würde da gerne etwas mehr Hall drauf machen. Oder jetzt seit neuestem halt auch im Fall der Vocals, wenn du das nicht verstehst, dann ist die Show am Ende so viel Prozent schlechter. Deswegen ist es für uns auch ganz eindeutig der FOH. Aber sag mal, ihr habt jetzt gerade schon darüber gesprochen, wer die Essentials sind, aber es würde mich mal interessieren, wie groß ist denn eure Road Crew im Normalfall jetzt auf der Tour? Sepp, das wolltest du das eben schon sagen?
Ich wollte sogar sagen, dass die Crew, die an der Tour beteiligt ist, über die Leute hinausgeht, die mitfahren, weil wir natürlich auch jemand haben, der die ganze Lichtshow programmiert und jemanden, der die LED-Panels mit Bildmaterial bespielt. Das war eigentlich schon alles. Also wenn wir jetzt drauf gehen, wie viele Leute mit unterwegs sind, 14 Leute sind.
Wir haben einen 14er Bus und da wechseln sich zeitweise auch welche ab. Also wir haben auf jeden Fall eigentlich, glaube ich, immer so um die 12 Leute jetzt mittlerweile dabei, 6 Leute Band abgezogen, aber ja, mal mehr, mal weniger.
Aber wir haben auch manchmal einen Drumtech dabei. Also,
genau.
Wir sind dann halt auch ein bisschen an die Kapazität des Busses gekoppelt und so und müssen dann entscheiden, was brauchen wir jetzt dringender. Ja, so ein Drumtech ist halt auch immer super, super nice, aber da haben wir jetzt zum Beispiel diesen Monitormann, Schrägstrich Stage Manager, der dann auch solche Duties übernehmen kann. Also wir haben dann auch manche Leute, die doppelt besetzt arbeiten oder vierfach besetzt arbeiten, weil es gibt halt wirklich so viele Sachen zu tun.
Swiss Army Man quasi. Muss ja, jede genau. Aufgabe irgendwie erfüllen können. Also es ist nicht so, dass unser FOH dann beim Auf- und Abbau daneben steht oder beim Ausladen und Einladen daneben steht und sagt, nope, ich bin nur für die Knöpfchen hier. Das kannst du nicht. Aber das ist ja wirklich noch, das ist ja wirklich noch recht human, ne? Wenn man bedenkt, dass ihr in der Band schon zu sechst seid als Musiker, dann ist das ja tatsächlich immer noch eine recht kleine Crew. Das ist ja wahrscheinlich auch ganz nett. Das hält auch den Produktionsaufwand und die Produktionskosten so bei Natur ein bisschen runter, wenn man nicht zu 25 reisen muss und dann Unterbringung für 25 Leute oder so braucht.
Ja, genau. Vor allem in den Clubs, in denen wir spielen, wird es ein bisschen eng werden im Backstage, wenn man mit 25 Leuten da ankommt.
Na, dafür.
Ja, aber das, was ich gerade nochmal gesagt habe, als Denkanstoß vielleicht auch wirklich an unsere Zuhörer. Also bevor ihr euch das nächste Mal über Ticketpreise beschwert, denkt einfach mal drüber nach, wer da neben der Band alles noch dran beteiligt ist und wer seine Freizeit halt auch dafür opfert für solche Sachen. Und ja, ich kann es immer nur wieder sagen, Time for Metal ist dafür auch bekannt und unser Podcast Support the Underground. Wenn ihr die Band, die 10, 20 Euro kostet, in irgendeinem kleinen Club sieht, dann haben sie vielleicht auch die Möglichkeit und da mehrmals vielleicht sogar hingeht, dann irgendwann auch größere Sachen zu machen, wenn sie das gerne möchten. Also kann ich nur immer wieder betonen, das Ganze. Gibt es denn irgendwas für euch, Leon, was komplett unerlässlich ist? Du hast halt gerade schon viele Namen genannt, die da unerlässlich sind, aber gibt es denn irgendwas, wenn du jetzt sagen würdest, ja, okay, alles klar, es lohnt sich alles nicht mehr, alles viel zu teuer, gibt es denn irgendjemanden, wenn ihr nur noch auf einen setzen könntet, den ihr nicht verzichten könntet und die anderen müssten leider aus Geldgründen nach Hause gehen?
Oh, das ist eine fiese Wahl. aber ja, ich würde einfach für das Live-Game sagen, unser FOH ist wie Simon das ja auch schon gerade angesprochen hat, es ist ja in erster Linie ist es eine Musikveranstaltung und die Musik, die muss gut klingen. Und dafür, denke ich, ist der FOH einfach am unerlässlichsten,
Und das war der Timer im Hintergrund. Ich bin genauso fies wie gerade bei Simon. Erst spiele ich den Ball rüber und dann grätsche ich ihn einfach wieder direkt weg. Also das ist heute
Fußball-Metaphern noch ein Löcher. Schäm dich, Flo.
Ja, ich schäme mich. Aber so ist das Game hier. So funktioniert das
Game. Alle gehen frustriert nach Hause. Ja.
Ja, genau.
Yeah.
Das machen wir immer gerne. Also, wenn ihr Bands kennt und die vorschlagen möchtet, ihr liebenden Zuhörenden, und die mal richtig frustriert nach Hause gehen möchten, die können zu Leise war gestern kommen.
Dem Time for Metal Podcast.
Genau. Ja, war mir eine sehr große Freude, dass ihr die Zeit gefunden habt für unseren Podcast. Und ich habe es anfangs schon angedroht. Haut jetzt einfach mal richtig unser GEMA-Geld auf den Kopf und ballert mal einen Song raus, den wir jetzt im Outro spielen. Und erklärt auch gerne gleich, warum es dieser Song sein soll.
Oh je, jetzt müssen wir uns überlegen.
Also ich überlasse dir erstmal die Wahl. Das war ja
sehr solidarisch.
Das ist sehr lieb von dir, Sepp. Ich hätte einen Song. den habe ich in letzter Zeit eigentlich auf Dauerwiederholung. Das ist von American Monster, Welcome Home. Der ist brandneu und das ist die neue Band vom ehemaligen Bassisten von Falling in Reverse. Und das, was er macht, trifft so ziemlich jeden Nerv musikalisch bei mir. Es hat so ein bisschen creepy Vibes, bisschen Rob Zombie, bisschen Metal, bisschen so ein Rock'n'Roll Attitüde drin, also es ist eigentlich für mich ist es mega und ich kann kaum erwarten, was die als nächstes rausbringen, deswegen würde ich den Song wählen.
Das hört sich doch sehr, sehr gut an, als großer Falling in Reverse Fan. Der Kai, der heute nicht dabei ist, ist das auch. Wir wären noch größere Fans, wenn der Frontmann nicht so ein riesengroßes Arschloch wäre. Und vielleicht haben wir ja denn mit unserer Band unsere neue Heimat gefunden und wünschen euch viel Spaß mit diesem Song, den der Leon gerade angekündigt hat. Und ja, freuen uns, wenn er wieder einschaltet, wenn es heißt, Leise war gestern, der Time for Metal Podcast. Ciao.
Ciao.